Herzlich willkommen bei Tante
ja. Luise. Tagchen alle zusammen. Ich weiß gar nicht, der wievielte Podcast ist heute? 114 oder 115?
Irgendwie sowas. Irgendwie so. Je nachdem, welche Reihenfolge wir einhalten.
Ja.
Denn ich hatte ja eine andere Blondine noch hier, neben dir.
Und ja, du hast mir gerade gesagt, die fandst du sexier als mich.
Das fiel mir leicht, ehrlich gesagt.
Na gut, die ist auch 30 Jahre jünger. Ne?
Ich glaube, es hat nicht nur das Alter gemacht.
Ja, und sie ist auch noch weiblich.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, okay, dann lasse ich das mal gelten.
Okay, das freut mich sehr. Aber wir mögen uns ja trotzdem, also sie und ich, du und du, du und ich.
Ich kenne sie ja gar nicht weiter.
Na dann, ist auch egal. Wir haben ja, was haben wir denn heute für ein schickes Thema überhaupt?
Wir haben, und es findet in diesen Stunden statt. Heute ist der, wo wir dies aufnehmen, ja, also nehmen wir immer ein bisschen Feuer auf, weil muss ja auch noch geschnitten werden, bliblablus.
Und die ganzen Filter, die da drauf gebastelt werden müssen, ne, darf man auch nicht vergessen.
Ja, heute treffen sich in Berlin beim Bundesverkehrsministerium. Seit 11 Uhr tagen die, weiß ich zufällig, weil ich auch eine mir nahestehende Person, die in Sachen Motorradsicherheit unterwegs ist, auch dort ist. Und zwar ist das der zweite Zusammenkunft in dieser Form, wo alle Bundesverkehrsminister aus den Ländern natürlich Bundesverkehrsminister aus den Ländern, ja, also die Verkehrsminister aus den Ländern, natürlich auch der Bundesverkehrsminister und aber auch unglaublich viele Verbände. Und auch Mitglieder des DVR, des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, weil der hat da ja jetzt auch Pressemitteilungen zu lanciert. Das ist heute ein Tag, wo es um Verkehrssicherheit in Deutschland geht, wie man die verbessern kann. Und einer von 5 Tagungspunkten ist Tempo 80 auf Landstraßen. Das ist ja das, wir so, aha. So, hast du es ungefähr auf der Pfanne, was das beinhalten soll?
Ich habe nur gehört, dass es darum geht, also dass das nicht grundsätzlich auf Landstraßen gelten soll, sondern eben für bestimmte Landstraßen mit einer gewissen Spurbreite und so weiter und so fort. Ein bisschen schwammig formuliert hier und da, natürlich immer bei Einmündungen, das ist ja heutzutage auch tatsächlich schon so, dass da auf 70 zum Beispiel reduziert wird. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es um uneinsichtige Stellen natürlich geht. Also immer da, wo eine größere Gefahr zu vermuten ist, weil, und das Ganze geht daraus hervor, weil es eben doch wieder mehr Verkehrstote wohl gab, wenn man die Jahre jetzt vergleicht.
Ja.
Das ist ein bisschen gestiegen. Und das hat jetzt gar nichts mit Motorradfahren zu tun. Das ist ja so ein allgemeines Ding. Das gilt für Auto und Motorrad.
Selbstverständlich. Nur uns betrifft es, wenn dann eben auch. Und bevor ich das jetzt die einzelnen Punkte runterknatter, habe ich hier aus der Frankfurter Rundschau von letzter Woche einmal noch den Sachverhalt vorweg, weil da ist mir eine Sache aufgefallen, wo ich denke, 2021 setzen sich Bund, Länder und über 400 Partner im Pakt für Verkehrssicherheit ein Ziel. Die Verkehrstoten bis 2030 um 40% senken. Seitdem stiegen die Zahlen von 2.562 Toten im Jahre 2021 auf 2.814 im Jahr 2025. Jetzt pass auf, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, also DVR, zieht in einer Pressemitteilung die kritische Zwischenbilanz, dass das Ziel kaum noch erreichbar sei. DVR-Präsident Manfred Wirsch erklärte, die Statistik spricht eine klare Sprache. Bei der Reduzierung der Todesfälle im Straßenverkehr kommen wir nicht voran. Mich hat an dieser Nummer eine Zahl gestört. Es wird gesagt, seit 2021 sind die Unfalltoten in Deutschland wieder gestiegen. Was war 2021?
Corona?
Aha. da durfte zu ganz vielen Zeiten und überhaupt nicht gefahren werden. Ich habe das nochmal rausgeklammert. Bereits das letzte normale Jahr war ja 2019. Und dann kam so März 2020 Corona und das zog sich bis Anfang 2023. Und selbst 2020 ist der Personenverkehr vom Volumen her, von der Fahrleistung her, um 21,2% gegenüber 2019 zurückgegangen. Ja, also es wurde ein Fünftel weniger gefahren, das ist nicht wenig. Und das erklärt natürlich, warum wir 2021, da waren es nämlich, war ähnlicher Verkehr, aber weniger Verkehrstote, diese Rekordzahl von 21 mit 2562 Toten. Ja, aber das war eben eine Sonderlage. Ja, eigentlich müsste man 2019, das letzte normale Jahr, denn wir haben ja auch noch Folgen von Corona, Homeoffice ist dazugekommen, natürlich immer mehr Fahrzeuge andererseits wieder. Nur 2019 hatten wir noch 3046 Verkehrstote. Das wäre für mich die relevante Zahl.
Also dann befinden wir uns ja immer noch unter dieser Zahl von 2019 aktuell.
Richtig.
Ja? Okay.
Dann muss man sich mal reintun, was das für eine Entwicklung war. Ja? Also seit 1953 kann man eigentlich erst relativ gut messen, zumindest bis 1990 kam ja die Wende, viel mehr Verkehr, ja, größeres Land, natürlich mehr Unfälle. Ja. Aber die Statistik gibt schon länger, aber 1952, glaube ich, kam erst das Saarland dazu. Das gehörte ja noch woanders hin, wie wir wissen. 1953 hat man erst die Statistik so geändert, dass ein Verkehrstoter war bis dato, ein Verkehrstoter, der am Unfallort oder am selben Tag noch starb.
Das heißt, es gibt auch noch verschiedene Definitionen von dieser ganzen Geschichte. Oh, das ist ganz schön makaber gerade an der Stelle.
Ja, das nützt ja nichts. Nee, sonst hat man lauter Fragezeichen im Kopf. Warum ist das da plötzlich niedriger und warum ist da jetzt so ein Anstieg?
Das heißt, wer später im Krankenhaus verstarb, nach der ersten Hilfe oder sowas?
Innerhalb von 30 Tagen hat man dann gesagt.
Ah, okay.
Die wurden dann auch mit dazu gezählt. Deswegen wieder ein kleiner Anstieg. So 70, 71 war der High Peak mit Verkehrstoten in Deutschland. Wir hatten allerdings, wir haben jetzt knapp 70 Millionen Kraftfahrzeuge in Deutschland. Damals waren es lächerliche 16, irgendwas Millionen. Jetzt tipp mal, wie viel Verkehrstote wir 1970 hatten.
Boah. Du, sowas bin ich schlecht. Vergiss es. Deutlich mehr als jetzt, logischerweise. Weil unangeschnallt vielleicht noch, oder also die Sicherheit noch nicht so voran. Also
es war ja so, selbst so ein mittlerer Auffahrunfall im Auto. Der Fahrer hatte, wenn er Pech hatte, die Lenksäule im Hals. Ja. Der Beifahrer, weil nichts gut, ist
die von der Rücksitzbank
hat sich durch die Frontscheibe verabschiedet und ist, was weiß ich, wohin. Dann hat das unter Umständen auch noch ganz schnell angefangen zu brennen, weil der Tank getroffen war, weil der in der Nähe des Motors montiert war. Das hat man sich ja früher noch nicht so richtig überlegt. Seit irgendeinem Zeitpunkt sind die immer vor der Hinterachse eingebaut, in fast allen Fällen. Also es fehlten jegliche, wirklich außer, dass die Autos beleuchtet waren mit irgendwelchen Bilux-Laternen. Und Bremsen auch nicht so, also Lichtjahre entfernt und schon gar kein ABS und dieser ganze Klumpatsch. Wir hatten, obwohl wir nur 16, irgendwas Millionen Fahrzeuge hatten, hatten wir nicht 2500 Tote wie 2021.
Ich bin auf die Zahl gespannt, ich habe keine
20.000 Ahnung.
20.000 ungefähr. Das Zehnfache, okay.
Ja, ist nicht ganz das Zehnfache, aber so, und ich habe da jetzt nur Vergleichszahlen bis 2024 gefunden. Da ist es tatsächlich so, dass ich jetzt kurz eine Denkpause machen muss, weil ich gerade verloren habe, auf was ich mich beziehen wollte. Ja, doch. Nummer neu. So, und wenn wir jetzt uns mal die Verkehrsleistung angucken, Ja, da habe ich nur eine Vergleichszahl gefunden. Seit 1991 ist der Verkehr insgesamt bis 2024, eine jüngere Zahl habe ich nicht gefunden, um 34% gestiegen. Das ist ein ganz, ganz langer Zeitraum. Und wie gesagt, pandemiebedingt ist er 2020 um 21% von einem aufs andere Jahr zurückgegangen. Mal sehen, was das ausgemacht hat.
Auf jeden Fall.
Jetzt zurück von dem eigentlichen Ansinnen, zu dem eigentlichen Ansinnen. 2021, sich zu sagen, auf einem Jahr schon wirklich im Gegensatz zu früher, natürlich, jeder Verkehrstote ist einer mindestens zu viel. Aber haben wir schon ein ganz anderes Niveau erreicht über viele Jahrzehnte. Aber dann zu sagen, von 2021 innerhalb von 9 Jahren dann 40% weniger Verkehrstote sich als Ziel zu setzen.
Hattest du vor uns nicht 30 gesagt? Ich weiß es jetzt nicht.
Bis 2030, ja.
Bis 2030, aber um 40%. Ja, das glaube ich verwechselt.
Ja, das wären nochmal 1000 weniger. Ja. Da muss doch jeder gesehen haben, dass das illusorisch ist. Außer mit drastischen Maßnahmen oder Pandemie oder was weiß ich. Fahrverboten. So, und jetzt kommen wir zu dem, was da die Punkte sind. Also im Moment grundsätzlich, Landstraße ist bei uns ja 100, aber ja längst nicht überall. An ganz vielen Einmündungen, Kreuzungen und so weiter ist auch jetzt schon 70,
ja.
Manchmal nur noch 50. Und auf ganz vielen Strecken ist baulich bedingt oder aus Sicherheitsgründen auch schon 80.
Ja.
So. Und der Vorschlagskatalog der vom DVR, der sagt auch gar nicht, wir dürfen jetzt nur noch 80 fahren, sondern der grenzt das ein bisschen ein. Und zwar sagt auch der DVR, an Kreuzungen und Einmündungen generell Tempo 70, ja, ist aber eh schon weitestgehend, würde ich sagen, Realität.
Richtig.
Jetzt kommt aber einer. Auf schmalen Landstraßen mit bis zu 6 Metern Fahrbahnbreite, also für beide Spuren, zusammen, Tempo 80. Und ich habe da keine genauere Definition oder Voraussetzung.
Mir steht auch gerade nicht dabei, richtig.
Das kann ja auch eine nagelneue, top gebaute, mit viel Grip, in absolut übersichtlicher Lage, ohne irgendwelche fiesen Kurven, Landstraße sein. Und dann kann es passieren, dass irgendeiner, was weiß ich, in irgendeinem Landratsamt der zuständige Mitarbeiter mit dem Maßband losmarschiert und sagt, oh.
6 Meter, guck mal.
Nee, 5,98.
Oh, auch das noch.
Ja, da ist er nur noch 80. Kann passieren. Also gut, nun ist der Deutsche Verkehrssicherheitsrat ja keine Behörde. Er wird zwar zu knapp 90% wird er von staatlichen Organisationen finanziert. Das sind im Großen und Ganzen zwei. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ist der größte Geldgeber. Mhm. Ja, kann man irgendwie verstehen.
Verständlich.
Mit 58%. Die absolute Summe habe ich nicht. Dann natürlich das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV. Und der Rest sind Mitgliedsbeiträge und sonstige Erlöse. So roundabout 10%. Also es ist zwar staatlich gefördert, aber der Deutsche Verkehrssicherheitsrat ist wie auch die Deutsche Umwelthilfe, glaube ich, einfach nur ein eingetragener Verein. Ja, hat also keinerlei Beschlussbefugnis. So, und nun ist ja heute der Tag gekommen, wo diese Punkte wohl auch auf den Tisch kommen. Außerdem nämlich auch, das habe ich jetzt eben vergessen, also an schmalen, ist nur noch Tempo 80 soll dann sein, auf gut ausgebauten Strecken und so weiter, dann aber weiterhin Tempo 100. Also ist hier nicht so eine, wir rasieren euch mal. Mhm. Dann sind noch andere Punkte, die sind auch nicht ganz unwichtig. Mehr als 10.000 Unfallhäufungsstellen sollen schneller entschärft werden. Das wäre toll. Und dann kann man auch gleich mal die ganzen Schlaglöcher mit. Das wäre ganz toll. Sicherheitsprüfungen für bestehende und geplante Straßen sollen verpflichtend werden. Also ich muss so dahingestellt sein. Dann Verkehrsüberwachung soll ausgebaut werden. Ja, der Spruch ist immer schnell gemacht, würde ich sagen. Kamerasysteme zur Erkennung von Handyverstößen sollen stärker eingesetzt werden. Da bin ich ausnahmsweise mal dafür.
Ups.
Ja, ja, weil wer wirklich im Auto sitzt und vielleicht beidhändig das Handy bedient, das eine hält, das andere WhatsApp schreiben oder so, das ist für mich ein No-Go. Ich käme nie auf die Idee, mein Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen. Wenn, dann telefonieren über Freisprechanlage, fertig. Der ist noch ganz, der kann auch für Diskussionen sorgen. Eine Halterverantwortlichkeit wird als eine mögliche Regelung geprüft. Das passt jetzt aber nicht so richtig nur zur Landstraße.
Das ist ein allgemeines Thema.
Ja, ist ja eigentlich so Handy-Kontrollmechanismen und so. Aber das Doofe ist eben, knapp 60% aller tödlichen Unfälle passieren nicht in der Stadt, nicht auf den Autobahnen, sondern allein auf den Landstraßen.
Ja.
Ja, und dann noch so noch der letzte Punkt, Halterverantwortlichkeit. Also dass ich keinen rausreden kann auf dem Foto, das war ich nicht. Du kriegst trotzdem eine auf den Sack. Auch wenn da eine ganz andere Person ist, weil du der Halter bist. Das ist die Nummer.
Dann, da bin ich sehr dafür tatsächlich. Sehr, sehr.
Dann die Kommunen sollen verstärkt in sichere Querungen sowie Fuß- und Radwege investieren. Alles fromme Wünsche. Alles
hört sich an. Und das kostet auch alles eine ganze Menge Geld, was man da so machen möchte.
Ja. Und wie gesagt, heute ist ja diese Zusammenkunft und es gibt dieses Tempo 80 oder es werden erstmal vier Foren, also vier Arbeitsgruppen gebildet nach Begrüßungsreden und so weiter und so weiter. Nach den Begrüßungsreden, ich habe mir das Programm mal kurz durchgelesen.
Denke ich mir.
Wie gesagt, um 10 müssen sie sich registrieren lassen, um 11 geht es los, dann bis 12.30 Uhr diese Begrüßungszeremonie und dann gehen wir erstmal ein Happen essen, dann wird Mittag gemacht. Stündchen. Und dann geht es dann von 12.30 Uhr bis 15 Uhr geht es dann in vier verschiedene Foren und das mit Landstraßen sicherer machen ist eben eins davon. In diesem Forum, was die Landstraßen betrifft, sind drei Redner, nämlich Volker Spahn von der Landesbaudirektion Bayern, dann Janine Kübler, Achtung, Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen von der BAST, und die Dame kenne ich. Und es ist tatsächlich so, was die für den Straßenverkehr nicht freigibt. Ja, also es ist eine harte Tür, die passt. Sagen wir mal so, das wird auch nicht gemacht. Kleines Beispiel, weil wir das Thema schon das ein oder andere Mal hatten. Wenn Merci, die sich ja den Unterfahrschutz, also die zweite Feder in der Leitplanke, wenn die ein neues Modell entwickeln mussten, weil sich Leitplanken verändert haben, die Standardleitplanken, andere Stützpfosten, andere Profile, Höhen und so weiter. Dann müssen die natürlich zusehen, dass ein neues Modell hier kommt. Das kann Messi finanziell überhaupt nicht. Da ist sie aber immer am Ball, dass sowas dann auch passiert. Und dann kann man, wenn das fertig gebaut ist, dazu gehören natürlich auch aufwendige, richtig teure Tests mit Dummies, die gegen dieses Dingens geschleudert werden. Und dann muss man das Ganze zur BAST geben.
So als letzte Instanz sozusagen.
Und da ist es keineswegs gewährleistet, dass das so ohne weiteres durchgeht. Ja, und die BAST ist eine harte Tür. Wenn du da durch bist, dann ist aber auch gut.
Okay.
So,
und die dritte Person?
Die dritte Person ist Ralf Berger, Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Sachsen. Das waren die Redner für das Thema Landstraße. Vom DVR ist kein Redner angekündigt, habe ich nicht gesehen. Der ist abends beim Networking, nennt sich das ja heute,
und
ein kleiner Imbiss. Und was dann bei diesem Tag rauskommt, wie gesagt, das ist nur eine Konferenz. Das wird spannend sein. wir sind eigentlich jetzt zu früh, wir hätten ja noch mal eine Woche oder zwei warten können. Aber es wird spannend, selbst wenn es so ziemlich so umgesetzt werden sollte, was ich noch gar nicht unbedingt so sehe. Also nicht nur gesetzlich umgesetzt werden sollte, sondern auch auf den Straßen, auf in vernünftiger Art und Weise, sehe ich da überhaupt kein Problem. Nur ob das die Unfallzahlen signifikant dort senken wird, da bin ich dann lieber wieder bei den Standards. Ne, glatte Fahrbahnflicken, Bitumen, Stichwort, glatte Fahrbahnmarkierung und so weiter und so weiter. Und also bis 20%, 30%, 40% weniger tödliche Unfälle im Straßenverkehr halte ich einfach für illusorisch.
Also wünschen können wir uns das alle.
Ja, natürlich.
Das findet alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Sicherheit statt, richtig?
Das Bundesverkehrsministerium hatte eingeladen, aber ich glaube nicht jeder Bundesbürger hat eine Einladung bekommen.
Also ich hatte keine Briefkasten.
Und es gibt auch keine freien Plätze mehr. Also das Ding ist, die haben die Anmeldeliste irgendwann zugemacht. Ja, man darf gespannt sein, was da jetzt hinter verschlossenen Türen.
Mir stellt sich die Frage, also das sind alles, diese Verkehrstoten zu reduzieren, ist ja wirklich ein Ziel, was einfach lobenswert ist, gar keine Frage. Mir stellt sich gerade die Frage, und das wissen wir halt nicht, weil wir da nicht mit drin sitzen,
ja,
ob das Thema, Achtung, das ist jetzt sehr, sehr, sehr platt gesagt, das Thema Fahrspaß bei denen ein Thema ist, ob das eine Relevanz hat in deren Diskussionen oder eben nicht. Oder ob sowas komplett ausgeblendet wird. Und natürlich dieses Verwöhntsein von Deutschen, diese ja, freie Geschwindigkeitsentfaltung und so weiter und so fort, was wir auf Autobahnen hier auch schon mal ein paar Mal diskutiert haben, ob das Diskussionsthema ist oder ob das komplett ausgeblendet wird eben, ob diese Sicherheit in erster Linie...
Ich war dort noch nicht dabei, aber ich kann mir nur schwerlich vorstellen, wenn es um Verkehrssicherheit geht und die Senkung von Unfallzahlen insgesamt, dass da dann vielleicht einer sagen würde, ja Moment, dann macht das Ganze ja aber gar keinen Spaß mehr, ist doch alles viel zu langsam.
Nee, nicht mit der Argumentation, aber vielleicht mit der, dass es ja dann auch wahrscheinlich Stimmen dagegen geben wird und dann gibt es eine Riesendiskussion, bis man das alles durchsetzen kann, sodass diese Kompromissfindung zwischen, das muss sicherer werden und wir wollen aber den Leuten, gut, Motorradfahrer sind immer nur ein kleines Klientel, es gibt auch ein paar, ja, Autofahrer, die sehr, sehr gerne auf Landstraßen unterwegs sind, die wollen wir nicht zu sehr beschneiden. Keine Ahnung, ob das stattfindet, das würde mich wahnsinnig, wahnsinnig interessieren tatsächlich.
Also was ich festgestellt habe im Laufe der Jahre, wenn jemand selbst kein Motorrad fährt und auch keine Motorradfahrer in seinem Umfeld hat, dann ist es immer sehr eckig, wenn es um das Thema Motorrad geht, weil das Verständnis einfach nicht für
keine viele Frage.
Das ist nicht das nur ist mit der Sicherheit, aber auch andere Sachen.
Wenn Männer über Frauenmotorräder sprechen und so ein Scheiß, ne?
Ja,
zum Beispiel.
Schönes Stichwort, genau. Weil jetzt haben wir ja eigentlich alle so.
Na,
so
weiß ich noch nicht.
Ich hätte noch einen hatte ich noch, und zwar von wegen die Verkehrstoten steigen. Ja, wir wissen auch warum, aber das ist eben, habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, ich halte das für eine kleine Blendung wegen Corona. Aber trotzdem, dass die Unfalltotenzahlen gestiegen sind bei den Motorradfahrern, also nicht bei Kleinkraft, sondern Leichtkraftfahrern oder so, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber bei Motorradfahrern ist die Unfalltotenzahl im letzten Jahr um 4% zurückgegangen. Und es waren, ich weiß noch, dass wir früher immer pro Jahr, gut, ich bin ja auch schon länger dabei, dass es immer so 800 oder 1000 Tote waren pro Jahr. Wir liegen jetzt unter 500. Immer noch viel zu viel, aber man merkt, es hat sich was getan.
Woran es auch immer liegen mag, es kann die Verkehrsführung sein. Es gibt ja mittlerweile auch Schutzeinrichtungen für Motorradfahrer, die einfach deutlich besser geworden sind. Ne? Wir verkaufen ja zum Beispiel auch so Airbag-Westen. Gab es früher alles nicht. Und geil, wenn die Dinger natürlich entsprechend schützen.
Ja, ja. Das stimmt.
Schön. Ja, wir sind sehr gespannt. Da du ja jemanden kennst, der daran teilnimmt, vielleicht kannst du mir heute Abend mal eine WhatsApp schreiben oder so.
Ich könnte denjenigen ja auch bitten, dir eine zu schreiben.
Oder so rum.
Nein, damit finde ich heute sowieso noch.
Sehr schön.
Irgendwie habe ich das.
Hast du was vergessen?
Oder? Ja, ich wollte diese genaue Zahl von dem Motorradfahrer noch, aber obwohl meine Ausdrücke ja in so großer Punktgröße sind.
Vielleicht stößt du nachher noch drauf, ist ja auch egal. Nö. Aber das ist ja auch, als man uns das Thema reingereicht hat, das war ja auch wieder so ein
Doch,
hier muss Bild-Zeitungs-Schlagzeilentitel, ne? Dass wir jetzt alle Angst haben müssen, auf Landstraßen nicht mehr unseren Fahrspaß zu haben. Das ist ja damit gar nicht gesagt.
Ja. Es waren nicht -4%, es waren -8%. Und es waren in 2025 470 Motorradfahrer noch. Es ist also deutlich zurückgegangen, obwohl viel mehr gefahren wird. Also mehr Motorradfahrer unterwegs sind. Ich glaube, wir hatten im Bestand 1970 waren 210.000 Motorräder. Jetzt sind wir bei irgendwo zwischen 5 und 6 Millionen.
Hat sich was getan.
Ja. Ja, du hattest ja die holde Weiblichkeit schon angesprochen. Ich habe dir aber leider diesen schönen Überleiter
versaut. Nein, das sollte noch gar keine Überleitung sein. Das war nur ein bisschen bezeichnend und passte dazu. Und an dieser Stelle, wenn man die Kommentare sich so durchliest, die es zu unserem letzten Podcast eben gab, zu diesen Frauenmotorrädern, kann ich nur sagen, ihr habt völlig recht. Also hier saßen zwei Typen, haben nicht nur gemutmaßt, denn du hattest ja auch eine Liste, ne, mit dabei, was so die beliebtesten Motorräder da für Frauen sind. Wir haben dann ein bisschen gemutmaßt, vielleicht auch sein könnten. Und wir haben nicht eine Frau hier dabei gehabt, die hätte sagen können, jo, stimmt, stimmt nicht, wie auch immer. Aber, und das mag ich sehr, sehr gern, entweder haben hier ein paar Männer kommentiert, die dann für ihre Frau sozusagen geschrieben haben, oder es waren eben Damen an sich. Und deswegen lesen wir einfach mal ein paar von denen entsprechend vor. Ich habe hier Udo Sauer, der sagt, meine Frau, 1,60 Meter, hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und mit 50 plus den Motorradführerschein gemacht. Die Suche nach einer passenden Maschine gestaltete sich schwierig. Es wurde dann eine BMW F700 GS. Es war Liebe auf der ersten Sitzprobe. Die Maschine ist tiefer gelegt und hat einen niedrigen Sitz von bla bla. Ein Vorteil der Maschine ist, dass sich der Tank unter dem Sitz befindet. Dadurch liegt der Schwerpunkt tiefer und die Maschine lässt sich besser handeln. Das gefällt ihr. Genauso muss es sein. Und apropos 50 plus noch. Ich habe letztens an der Filiale aller Mühe uns in der Zentrale gestanden. Mit einem Kumpel da gequatscht, unsere Motorradtour vorbereitet und ein bisschen besprochen. Und dann kam da ein vollbepackter Kunde raus aus der Filiale, hatte so ein paar Sachen auf dem Arm. Er kannte mich, kam auf mich zu und sagt, Mensch, ihr sagt doch immer, euch gefällt das, wenn die Leute vielleicht auch durch den Podcast ein bisschen motiviert werden, den Führerschein zu machen. Er sagte dann auch, ich bin 50 Jahre alt, meine Tochter macht gerade den Führerschein und die hat wohl zu ihm gesagt, Papa, wie wär's denn, wenn wir den gemeinsam machen? Und er beginnt mit 50 eben, Grüße, den Führerschein jetzt zu machen. Das ist immer wieder geil. Und er hat mich genau auf diesen Kommentar dann eben auch entsprechend angesprochen. Finde ich immer wieder großartig, kann ich nur sagen.
Ja, schön.
Ja.
Was hast du noch?
Ja, jede Menge. Anja B. 7449. Ich fahre eine Suzuki SV650 und liebe dieses Bike. Gut zu handeln, spritzig und schnell. Weil es ging ja auch darum, hier ein paar Beispiele zu nennen. Dann hat Wossi geschrieben, richtig schön Klischee. Unsere Motorrad-Einschätzung sozusagen. Die meisten Damen, die ich kenne, fahren ausschließlich sportliche und leistungsstärkere Maschinen. Halt einfach wendig und schnell. Auch immer wieder schön, euch zuzuhören. Ja, der Kommentar dann noch zu uns. Genau. PM 9083. Nach 13 Jahren Pause bin ich, in Klammern weiblich, 47 Jahre, wieder aufs Motorrad aufgestiegen. Mit meiner Länge, schieren Ausmaßes von 1,54 Meter sowie der langjährigen Liebe für dieses Motorrad kam für mich nur die, und da ist sie schon wieder, Suzuki SV650 in Frage. Nach Tieferlegung perfekt für mich. Die ersten Kilometer bin ich nun gefahren. Einfach nur das Beste. Dann Niklas, also meine beste Freundin hat bis letztes Jahr eine KTM 690 Adventure gefahren. Dann haben wir uns gedacht, komm, lass auch mal auf Partnerlook machen und haben uns beide die aktuelle BMW S1000 RR geholt.
Oh Mann.
Geiler Scheiß.
Oh, ja. So ein gutes Anfängermotorrad.
Auf jeden Fall. So, und Recon Grandios 3736, ich habe mir die F900XR gekauft. Auch ein hübsches Bike. Mag ich gern. Und Roswitha schreibt, Roswitha Weinert, die Kawa Z900 ist wie für mich gemacht. Seit Oktober die 2025er mit der niedrigen Sitzbank, vorher die 2021er. Bin von Suzuki zu Kawa gewechselt, war einfach Liebe auf den ersten Blick. So, und jetzt kommen noch ein paar Beispiele, nämlich die schreibt Adolf Dabo 898, interessante Statistik. In meinem Umfeld, in den letzten 40 Jahren bis heute, gab und gibt es eine ähnlich bunte Mischung bei den Damen. Güllepumpe, XJ900, Ducati Monster 900, Katana, Virago, Honda XL 185, NSR 400, Intruder 800, Penhead im Starrahmen, die von euch genannte aktuelle Kawa 650 Twin, die GSX R 57, SR 500, XT 500, Shadow 600, Guzzi California und er hat bestimmt noch welche vergessen. Einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig bunte Mischung.
Ja.
Ja. So, dann haben wir den Andreas noch. Nee, Andrea Zweitler schreibt hier selber.
Bin ich gespannt, weil den habe ich auch.
Ach so?
Den habe ich nämlich nicht so.
Aber nicht so richtig verstanden. Ich auch nicht. Ich bin eine Frau und fahre verschiedene Arten von Motorrädern. Und jetzt kommt der Satz, der ein bisschen komisch ist. Jedoch nahm es mir den Ärmel für die Rennstrecke hinein und fahre eine BMW S1000 RR Baujahr 2022. Es macht riesen viel Spaß. Also es ist nur dieser eine Nebensatz, der aus dem bin ich nicht ganz schlau geworden.
Das ist wieder so ein Fall für Autokorrektur.
Möglicherweise. So, und hier schreibt er noch Sky Isles. Meine Frau fährt die neue Indian Chief Vintage. Ja, sie ist groß, aber schlank. Fahrt, worauf ihr Bock habt und wo ihr ein gutes Gefühl habt. Und das fand ich geil.
Ja, also wir hatten es ja schon vermutet, das Frauenmotorrad gibt es einfach nicht.
Ach Quatsch.
Es gibt ja auch nicht das Männermotorrad.
Ja. Wir werden uns doch nie einig werden. Das ist Blödsinn.
Ja.
Fahr mal auf ein Motorrad treffen. Ich war letztens mal wieder an so einer Eisbude in Ratzeburg. Und da sind auch einige Frauen natürlich hinten drauf angekommen auf dem Motorrad. Genauso viele Selbstfahrerinnen gab es da und da war alles bunt gemischt dabei. Und da dachte ich mir so, ja, eigentlich hätte man den Podcast von da aufnehmen müssen und direkt Interviews führen. Das wäre besser gewesen.
Ja.
Was hast du noch?
Ich habe von Vukumoto, da lässt sich jetzt nicht so genau das Geschlecht, aber das fand ich sehr schön. Jetzt weiß ich, warum in letzter Zeit so viele GS-Fahrer zurückgrüßen. Frauen sind bekanntlich multitaskingfähig und sind mit den Bedienelementen der GS eben nicht überfordert, was ihnen erlaubt, zurückzurüsten. Sehr schön.
Schöne Erklärung.
Sehr schön. Ja, dann noch Volker Petzold zum x-ten Mal. Immer wieder schön. Zum Thema Schriftgröße bei Kai. Ja, also wer das nicht gesehen hat, wir hatten letztes Mal hier, da ich immer zu faul bin, meine Lesebrille mitzuschleppen. Und hier die Beleuchtung auch manchmal noch viel dunkler ist als jetzt. Also habe ich mir angewöhnt, so dick auszudrucken in so einer Punktgröße, dass ich es trotzdem definitiv lesen kann. Mal sehen, wie lange das.
Also man könnte das aus dem Nachbarhaus auch lesen, tatsächlich. Ne? Wenn es ans Fenster
ja, ist. Ja. Ich habe jetzt ja für jeden Buchstaben eine A4-Seite ist.
Korrekt.
Klar. Also zu Volker Petzold. Zum Thema Schriftgröße bei Kai. In meiner Coverband damals wurde jede Runde der Setlist auch immer größer gedruckt. Vielleicht hätten wir Karottensaft trinken sollen, dann hätten wir das nicht gebraucht. Also eine Setlist ist das, was jeder Musiker in einer Band beim Auftritt vor sich auf dem Boden liegen hat, auf der Monitorbox kleben hat, Schlagzeug gestellt, damit jeder die Reihenfolge weiß, welcher Song kommt wann. Weil wenn du 25 Songs abrockerst, das kann sich, die Reihenfolge kann sich.
So einen gewissen Fahrplan brauchst du halt, ja, genau.
Ja.
Hast du jemals Karottensaft getrunken? Ich frage für einen Freund.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
War zu beschissen
auch. Siehste. Auch so ein Märchen.
Ja, das war's.
Ja?
Mehr oder weniger.
Dann machen wir mal unsere Box hier auf.
Ach ja. Die hatte ich heute gleich vergessen.
Dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal vielleicht wieder ein sexy, emotionales Thema oder sowas kriegen. Ups. So, bitteschön.
Meinst du jetzt bei den Fragen?
Nee, nicht bei den Fragen, bei dem Thema für den Podcast. Also war natürlich maximal wichtig jetzt, weil es einfach jede Menge Diskussionen gibt, wenn die Motorradfahrer hören, wir dürfen nur noch 80 fahren.
Ja.
Aber es ist halt auch so ein Statistikmonster.
Ach du Scheibenkleister. Aber ich habe eine Frage zu viel immer noch. Das
macht nichts. Okay, du oder ich?
Fang du an.
Wenn du an deiner Erziehung rückblickend etwas ändern könntest, was wäre es? Weniger ängstlich erzogen worden zu sein.
Das unterschreibe ich sofort auch. Also meine Mama war auch ein sehr ängstlicher Mensch. Es kann ja was passieren.
Genau.
Und auch immer von irgendeiner hat ihr das eingetrichtert, ja nee, wenn einer von euch Mist baut oder sowas, dann kommt ja sofort das Jugendamt und keiner hatte vor, weder meine Schwester noch ich, irgendwelchen Mist zu bauen. Nur während andere Kinder schon den ganzen Stadtteil ausgekundschaftet hatten und jeden Hinterhof kannten oder Abenteuerspielplatz, durften wir noch nicht mal über die Straße.
Oh, okay.
Aus purer Angst, es könnte ja was passieren.
Ja, ich kenne das sehr gut. Deswegen rebelliere ich da heute sehr dagegen. Mhm. Auch wenn es ein bisschen später ist.
Ja.
Aber es macht nichts.
Was bedeutet Luxus für dich?
Mir keine Sorgen machen zu müssen.
Oder schreibe ich auch wieder? Das war früher aber mal anders.
Okay.
Ja. Luxus war in den jüngeren Jahren, oh, die Karre muss ich unbedingt mal irgendwann haben. Oder natürlich hat jeder Bock auf, was weiß ich, der eine eine fette Yacht oder
mein Haus, mein Pferd, mein, gab's immer so
eine Werbung, ja, genau. Ja. Mein Haus, mein Auto, mein Schaukelpferd. Wenn man älter wird, geht das zurück. Und diese Sache weicht einer dem Luxus der Zufriedenheit, wenn man es denn genießen kann. Es gibt so viele Leute, die entweder früh versterben oder früh schwer erkranken oder auch später, ist das immer scheiße. Und wenn man älter ist und trotzdem noch halbwegs gesund, man hat zwar überall Zwickles und man hat seine Wehwehchen, aber das ist, wenn man andere Schicksale sieht, auf so einem hohen Niveau gejammert. Da finde ich, das ist die neue Form von Luxus.
Mhm. Absolut. Wie findest du Sehenswürdigkeiten? Meine erste Antwort wäre gewesen mit den Augen oder mit Google Maps. Manchmal suche ich sie, weil sie vielleicht berühmt sind. Und wenn ich mich dann ja, in der Gegend befinde, muss ich mir das angucken. Oder ich lasse mich halt überraschen und heutzutage, da sind wir wieder bei Verkehrsführung, stehen auch meist irgendwelche schicken Schilder an der Straße und da steht dann irgendwie Burgruine so und so.
Ja, ja.
Und dann, wenn es mich interessiert und die Zeit reicht, dann gucke ich mir das halt dann spontan an. So passiert das bei mir.
Ja, ich habe mich ja schon mehrfach als absoluter Kulturbanause, was das angeht, geoutet. Und das wird sich auch nicht mehr ändern, wenn da irgendeine schicke Kirche steht oder sowas. Ja, da freut mich das und die sieht von innen dann oftmals auch echt atemberaubend aus, aber deswegen muss ich da lange nicht hin. Ja. Es gibt ja so Leute, die machen für einen Urlaub, wo man eigentlich, also so ist meine Denke, eigentlich mal, also ein Urlaub ist ja nicht allzu lang. Ich kenne Leute, die wissen genau, was sie an welchem Tag machen, wo sie hinfahren, was alles besichtigt wird, dieses Museum, da noch hin. Gut, wenn es denen gefällt und das wird dann ja auch, denke ich mal, entspannt zelebriert. Aber das ist für mich nichts.
Kann ich auch nachvollziehen, ja.
Ich will dann einfach nur noch doof sein. Ja. Vermisst du etwas aus der Corona-Zeit? Sage ich spontan, nö.
Es gibt bestimmt was, da müsste ich jetzt länger drauf rumdenken, aber so ganz das, was wahnsinnig präsent ist, nein.
Ich auch nicht. Das war nicht nur wegen der gesundheitlichen Größe, sondern auch für unsere Gesellschaft. Danach haben sich Veränderungen ergeben, die ich missbillige. Kokunin hat vielerorts stattgefunden. Also, dass Leute festgestellt haben über Corona oder sich an das Alleinsein und zu Hause bleiben gewöhnt haben. Und jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie mal rauszugehen. Also früher, ich weiß nicht, auf wie viele Partys ich im Jahr eingeladen war. Das ist mehr als überschaubar geworden. Gegenüber vor Corona.
Okay.
Also wir haben 2019 haben wir noch 2 Gartenpartys gefeiert. In meinem Garten. Und dann erst 2022 wieder. Aber so Einladung oder so? Ist komisch geworden.
Muss ich mal ein bisschen drauf rumdenken. Aber die erste Antwort, vermisse ich was?
Nein.
Auf keinen Fall. Aber. Ich glaube, das war heute ein bisschen ein schwerer Podcast, hätte ich fast gesagt. Hm?
Ja, ich habe wieder ganz schön mit Zahlen genervt.
Das hat gar nicht mit Nerven zu tun, aber das ist halt immer so, das ist ein wichtiges Thema, aber genau, beim nächsten Mal brauchen wir irgendwas, was sexy ist. Mit Emotionen und so. Aber das macht ihr für uns, ihr kommentiert das Ganze.
Ja. Na? Okay,
bis zum nächsten Mal.
Sorry für die vielen Worte. Nein.
Wir freuen uns, wenn ihr kommentiert. Bis bald.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschö.
So, herzlich willkommen zu einer Podcast Tante Luise Sondersendung. Die geht nur wenige Minuten und ich möchte eine Sache sagen, ihr seid ein großartiges Publikum. Die Sendung, die ihr jetzt zusammen mit Kai und mir gesehen habt, ist ja nun mal die aktuellste. Die vergangene Sendung war noch die mit Sandra, mit der anderen Blondine, als es um die Luis-App ging. Und Sandra hat euch ja gebeten, fleißig unter dem Podcast zu kommentieren. Und das habt ihr gemacht und das ist wirklich sehr, sehr klasse. Ihr wart kritisch, ihr wart lobend unterwegs und wir haben uns ganz einfach nur gesagt, hey, wir möchten dann natürlich wiederum auf eure Kommentare auch gerne eingehen. Das heißt, wir haben jetzt eure Kommentare gesammelt, die wichtigsten herausgesucht, haben sich auch einige tatsächlich wiederholt und Sandra gab dann eure Kommentare in die Fachabteilung, damit dann ja ich hier sitzen kann und euch die Antworten jetzt darauf geben kann. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Also, hallo. Sehr schön, dass es nun auch die App gibt. Was auf jeden Fall fehlt, ist der Kontostand. Sowohl im Online-Bereich wie auch in der App. Auch eine Suche nach den getätigten Einkäufen wäre super. Suche in den Einkäufen finden wir auch super. Also das ist jetzt die Antwort der Luis-Seite. Ist in Planung, aber wir können noch nicht genau sagen, wann wir das umsetzen werden. Also gilt jetzt allgemein, wenn hier konkrete Daten, was selten der Fall sein wird, genannt werden können, dann wird das hier auch der Fall sein. Und bei anderen Dingen ist es auch manchmal so, die Idee ist schon da. Sandra hat es ja im Podcast erklärt, wir wollten erstmal minimal starten, möchten dann später natürlich mit der App auch größer werden, um euch was bieten zu können. Ja, und wir sammeln aber auch eure Ideen, die wir vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Zettel hatten. Nächster Kommentar. Eine App ist schon übersichtlicher auf dem Handy als eine Browserseite. Mal eben unterwegs etwas nachsehen ist so viel einfacher. Sehr schön. Tourenvorschläge, Ausflugsziele, warum nicht? Hätte bestimmt keiner was dagegen. Schön wäre es dann auch, die Touren aufs Garmin zu konvertieren. Also einmal umwandeln und dann gleich abfahren. Ne? Unsere Antwort, sowas wie Tourenvorschläge und alles rund ums Motorradfahren werden wir auch angehen. Da hoffen wir auf die ersten Inhalte im Herbst dieses Jahres. So, Wartungsintervalle, Ölwechsel, wann ist die Kette dran, wann HU, wann Bremsbeläge, Touren aufzeichnen und teilen. Als Navi oder zumindest für Infos während der Tour, Geschwindigkeitshimmelsrichtung, Höhenmeter, Schräglage und so weiter und so fort, das sagt hier jemand oder schreibt jemand, wäre eben auch eine coole Geschichte für die App. Unsere Antwort darauf, Motorradservice, finden wir auch super und könnten wir uns ebenfalls sehr gut vorstellen, vermutlich aber erst im nächsten Jahr. Okay. Eventuell in der App auch Biker-Treffpunkte oder Veranstaltungen in der Nähe zusammen mit Touren anbieten und bewerben. Von unserer Seite super Idee. Ihr merkt, also einige Sachen, auf die sind wir bisher noch gar nicht gekommen. Ihr habt eine App? Nice. Gleich installiert. Ich war gerade letzte Woche bei euch, natürlich die Karte nicht dabei. An der Kasse hätte man doch glatt eine Info bekommen können. Cool wäre natürlich, wenn ich was in der Filiale bestelle, dass ich in der aktuellen App andersrum, dass ich den aktuellen Stand in der App sehen kann. Antwort unserer Seite: Verknüpfen von Filiale und App wird mehr werden, genau auch für solche Informationen. So, für den ersten Aufschlag echt gut geworden, aber ihr braucht mehr Filter. Und unsere Antwort an dieser Stelle, Klassiker, wird kommen in diesem Sommer. Ich bin enttäuscht. Grundsätzlich bin ich kein großer App-Nutzer. Diese wollte ich mir gleich herunterladen. Leider ist sie für Österreich nicht verfügbar. Ich hoffe, das ist keine beabsichtigte Diskriminierung der Ösis. Nein, auf keinen Fall. Bin gespannt, ob sie dann auch bei uns verfügbar sein wird. Liebe Grüße aus Wien. Macht weiter so. Ich finde euren Podcast großartig. Und da jetzt unsere Antworten nicht enttäuscht sein, wir fangen gerade erst an. Weitere Länder wollen wir gegen Ende des Jahres live stellen. Also ihr müsst leider noch ein ganz, ganz kleines bisschen Geduld haben. Ja, und in das gleiche Horn bläst dieser Kommentar: In der Schweiz ist die App leider noch nicht verfügbar. Gleiche Antwort: gegen Ende des Jahres. Das hat Sandra jetzt im Podcast nicht so erklärt. Ich weiß es aber durch die Gespräche mit ihr, diese Sache, eine App auf den Markt zu bringen und gleich zu sagen, hey, einmal schön komplett in Europa ausrollen oder weltweit, wie auch immer, das ist nicht so einfach. Habe ich mir auch anders vorgestellt, hat sie mir ein bisschen erklärt. Und deswegen dieser Start in Deutschland ist eben erstmal der erste Schritt. Bitte in der App die Möglichkeit bieten, nicht nur eine Filiale auszuwählen. Manch einer hat vielleicht eine im Heimatort und eine weitere auf dem Arbeitsweg. Ich jedenfalls habe Filialen in meiner Umgebung und möchte individuell ansteuern. Und nicht selten hat ja ein Haus ein Produkt vorrätig und das andere nicht. Das könnte ich über die App, die ich auch im Übrigen aufgrund dieser Podcast-Folge geladen habe, im Vorfeld prüfen. Achtung, unsere Antwort ist schon in Arbeit. Vermutlich werden wir hier die erste kleine Verbesserung schon in den nächsten Wochen bringen können. Ja, cool. Hallo zusammen, bei uns in der Schweiz ist die App nicht verfügbar. Okay, hatten wir gerade jetzt einmal doppelt vorgelesen, gegen Ende des Jahres dann. Ein Feature, das ich mir gewünscht hätte, wäre die Möglichkeit zu filtern auf Produkte, die in meiner Filiale verfügbar sind. Besonders beim Thema Kleidung würde ich vorm Kauf gerne erstmal anprobieren. Da ist es dann nett, eingrenzen zu können, was ich direkt in meiner Filiale anprobieren und mitnehmen kann. Nicht ganz so einfach umzusetzen, wünschen wir uns auch und werden wir machen, sobald wir es ordentlich umgesetzt bekommen. Also Fakt ist, wir wollen da eben auch keine halben Sachen machen. Habe die App gerne geladen und finde noch dazu kommen sollte personalisiertes Aussehen, also der App selbst, eventuell Routenvorschläge bzw. Ziele in Verbindung mit einer Karte in der App, also Motorradtreffpunkte, Filialen und so weiter. Ansonsten bin ich froh, dass es die App gibt, bin 58 Jahre, also noch spät digitalisiert. Dunkel, hell ist vorhanden, die App richtet sich nach dem Smartphone. Wenn es hell ist, ist die App hell. Wenn es im Dark Mode ist, ist die App gegebenenfalls eben auch dunkel. Vielleicht bauen wir aber noch einen Knopf in der App dafür ein. Okay. Anmelden in der App klappt leider auch nur nach... Anmelden in der App klappt nach Zurücksetzen meines Passwortes nicht. Fehlermeldung ist dann irgendwie so Type String... Is not a substitute of, und dann kommt hier so eine Fehlermeldung und unsere Antwort darauf ist ja, gemeiner Fehler. Da wollen zwei Systeme nicht ordentlich miteinander sprechen. Wir bringen es denen aber gerade bei und hoffen, dass der Fehler dann nicht mehr auftritt. Sorry. Also ist in Arbeit. So, nächster Kommentar. Erwischt. Hab die App beim Hören heruntergeladen. Die App ist sehr übersichtlich, aber viel dazu sagen kann ich nicht, weil sie aktuell nicht viel bietet, außer halt den Shop. Positiv, man sieht gleich, ob der Artikel im gewählten Shop verfügbar ist. Ich muss auch zugeben, mir ist die Louis-Card seit der Umstellung auch ein Stück weit egal. Die Chance, was zu gewinnen, ist verschwindend gering. Früher hatte man wenigstens noch ein paar Euro Nachlass. Von daher, warum überhaupt noch hinhalten? Also die Karte beim Bezahlen. Ich bin da recht offen, wenn es um neue Ideen mit der App geht. Allerdings muss ich sagen, dass so eine App muss mir halt auch einen Mehrwert bieten. Und ich schaue... Und nochmal, und sonst schaue ich auch nur rein, wenn ich etwas Spezielles suche. Von daher bin ich mal gespannt, was noch so kommt. Unsere Antwort darauf: Mit der Louis-Card gibt es 3 statt 2 Jahre Garantie. Und wir werden immer mehr Vorteile bringen. Lasst euch überraschen. Und dennoch verstehe ich eben auch, dass dieses System, was wir vorher hatten, mit diesen Punkten, als es wegfiel, natürlich erstmal komisch war. Aber nichtsdestotrotz, da kommt eine ganze Menge mehr. Und wenn wir jetzt die App haben, kann man das auch wunderbar miteinander kombinieren. So, nächster Kommentar. Sofort installiert, aber leider kann ich mich nicht anmelden mit den Anmeldedaten für die Website. Fehlermeldung. Oder muss man ein komplett neues Konto eröffnen? Fehler ist bekannt und wird umgehend behoben. Also seid da noch ein kleines bisschen geduldig, wenn es nicht gleich funktioniert. Kann ich auch mehrere Motorräder in der App hinterlegen? Wenn ja, wie viele? Und wie lösche ich sie? Also löschen über Mein Luis, Mein Bike. Und eventuell fügen wir aber auch noch einen Button ein für Mein Bike, sodass man da im Endeffekt besser hinkommt. Und soweit ich jetzt, ach so, 9 war noch die Antwort hier. 9 Motorräder sind aktuell in der App möglich zu hinterlegen. Also wenn wirklich jemand von euch doch mehrere Bikes hätte, dann sucht euch die 9 hübschesten von euch aus. Für alles eine App nervt mich. Und die Luis Card ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Hatten wir ja gerade schon. Personalisierung heißt leider auch immer persönliche Daten eingeben oder abgeben. Ja, okay, vielleicht ein bisschen eine ironische Antwort unsererseits. Du brauchst ja auch nicht für alles eine App, nur für Luis. Da gehe ich ein bisschen mit. Und Vorteile kommen immer wieder. Und andererseits muss ich eben auch sagen an dieser Stelle, ja, ich verstehe deinen Kommentar und gleichzeitig, also ohne Daten abgeben heutzutage, funktioniert einfach nicht mehr. Manchmal muss man auch ein bisschen was akzeptieren oder man lässt es komplett bleiben. Wie kann man eigentlich seine existierende Luis-Card integrieren? Selbsterklärend scheint das nicht zu sein. In der App ein Kundenkonto anlegen oder anmelden, je nachdem, ob online bereits eins besteht. Und danach die Luis-Card in der App aktivieren. Wir machen das auch noch einen Schritt einfacher, sodass die bestehende Luis-Card von allein aktiviert wird. Also auch da sind wir auf jeden Fall dran. Mir fehlt in der App zu sehen, ob Produkte in der nächsten Filiale vorhanden sind. Das fehlt uns auch noch. Zumindest auf der Artikel-Detailseite werden wir das in den kommenden Wochen sichtbar machen. Das war's auch schon. Mein Spickzettel ist hier leer. Es haben sich ja wirklich so ein paar Kommentare wiederholt. Vielleicht kommen auch jetzt in der nächsten Zeit noch ein paar hinzu. Wir schauen uns das weiterhin an und vielleicht gibt es dann immer noch mal so eine Sondersendung, wo wir das Ganze erklären. Ansonsten spielt darin rum. Schreibt auch von mir aus in die Kommentare eines nächsten Podcasts, wenn ihr da wieder was herausgefunden habt, Kritik habt, Lob habt, wie auch immer, immer raus damit. Wir mögen das, dass ihr da so interaktiv mit uns unterwegs seid und wir auch von euch lernen können. So, ich glaube, so eine Sondersendung haben wir jetzt, also Sondersendung, noch nie so richtig gemacht, aber an dieser Stelle haben wir uns natürlich gesagt, wir haben euch um Rat gebeten oder um Kommentare gebeten und dann wollen wir auch darauf eingehen. Habe ich jetzt an dieser Stelle gemacht. Viel Spaß weiterhin mit der App und auf eine geile Saison. Ciao, bis zum nächsten Mal.